Der Bibeltext, den wir uns heute vornehmen, wirft eine Fragestellung auf, die, glaube ich, viele beschäftigt, die schon länger Christen sind, immer mal wieder. Und zwar die Frage, was ist eigentlich, wenn Gottes Wort gegen Gottes Wort steht? Also wenn dieser sagt, ich weiß, wie Gottes Plan aussieht, was wirklich wichtig ist und was von Gott her dran ist, und der andere sagt das auch und diese beiden widersprechen sich. Wir finden diesen Text, auf den ich mich beziehen will, im ersten Buch der Könige, Kapitel 22. Und wer eine Bibel dabei hat, der mag das mit aufschlagen. Dieser Text war so wichtig, dass er zweimal in der Bibel auftaucht. Er taucht auch nochmal im zweiten Buch der Chronik auf, mit ein wenig anderen Details. Also es werden noch Details hinzugefügt. Und ich möchte das so machen, dass ich Ihnen diesen Text in Teilen erzähle und dann aber auch ganz wichtige Passagen jeweils aus der Bibel lese. Und dann schauen wir uns das zusammen an, wie Gott dieses Thema aufgreift in seinem Wort. Was ist, wenn Gottes Wort gegen Gottes Wort steht? Wer hat dann recht? Alles fängt mit einer guten Mahlzeit an. So ist das bei dieser Geschichte auch. Eine wahre Begebenheit. Der König von Israel, Ahab, ein ziemlich schlauer König, hat den König von Juda, Josaphat, eingeladen zu sich und hat ihm wahrscheinlich nicht nur ein gutes Essen, sondern auch viel Wein serviert, um ihm dann eine Frage zu stellen, die Josaphat so ein bisschen mit hineinzieht in das politische Geschäft Ahabs. Josaphat und Ahab, das sind zwei ziemlich unterschiedliche Gestalten. Ahab, das ist ein Mann, der schon eine ganz, ganz massive Warnung Gottes in seinem Leben gehört hat und es immer wieder ignoriert hat. Aber ein sehr schlauer Feldherr und ein Taktiker. Josaphat, auf der anderen Seite sein Gast, König von Juda, und wenn man den Text so sich genau ansieht, ein ziemlicher Naivling. Aber ein Mann, dessen Herz Gott gehört. Und vielleicht tat's der gute Wein. Auf jeden Fall, als Ahab sagt, ich habe vor, einen kleinen Feldzug zu unternehmen, hättest du nicht Interesse, da mitzumachen? Da sagt Josaphat sofort, ja klar, machen wir zusammen. Es geht wie so oft, der Krieg wird damit begründet, dass Ahab sagt, vor einigen Jahren ist uns doch da so eine Stadt abhanden gekommen an die Syrer und die gehört ja eigentlich uns, also holen wir sie uns zurück, heim ins Reich. Und Josaphat überlegt nicht lange, sondern sagt, ja, machen wir. Und dann, diese Situation haben Sie selber vielleicht auch schon mal erlebt, kommen ihm im Nachhinein doch etwas Bedenken, dass er da so schnell zusagt. Und er sagt, Ahab, wäre es nicht besser, wir fragen Gott. Oh ja, sagt Ahab, das ist kein Problem. Ich habe hier sehr viele Berufspropheten am Hof und wir rufen die einfach mal und die können uns ja dann sagen, ob das einen glücklichen Ausgang nimmt. In der damaligen Zeit war es so, dass es einen Berufsstand gab, der Berufspropheten, und wir denken bei Propheten jetzt vor allen Dingen natürlich oft, assoziieren wir damit, dass jemand etwas für die Zukunft vorhersagt. Das war aber nicht nur so, das waren eigentlich auch Verkündiger, also Prediger, die ein Wort so in die konkrete Situation hineinsagten, die sich bestenfalls auch in die Politik einmischten und die dem König auch ins Gewissen redeten. Und nun gab es unter Propheten sowohl solche, die hatten eine Festanstellung beim König, und es gab auch solche, die legten eigentlich auf diese Bezeichnung Prophet gar nicht so viel Wert, zum Beispiel Amos oder Jesaja, sondern sie sagten, wir sind eigentlich nicht Propheten, sondern wir sind von Gott dazu ausersehen worden, ein Wort in die Situation hinein zu sagen, so unangenehm es auch sein mag. Und die wurden Männer Gottes oder Seher, also auch Propheten genannt. Und solche Leute, Berufspropheten, hatte Ahab an seinem Hof. Und die kommen jetzt vor, die beiden Könige werden befragt und die sagen alle eindeutig, ist gar kein Problem, macht, unternehmt diesen Feldzug, Gott ist mit euch. Und Josaphat, dieser Mann, der sein Herz an Gott verloren hat, der hat ein Empfinden, dass da irgendwas nicht stimmt. Irgendwas, sagt er sich, ist faul hier dran. Und darum sagt er, Ahab, tut mir leid, aber gibt's nicht vielleicht noch einen anderen Propheten hier als deine Berufspropheten? Ah, sagt Ahab, es gibt schon noch einen, aber den mag ich nicht. Das ist so ein depressiver Typ, der immer alles so mies macht. Ja, sagt Josaphat, so sollte man König nicht reden. Lass den doch mal kommen. Gut, Micha, Sohn Jimlas, wird geholt und der Bote schärft ihm auf dem Weg noch ein, dass er sich doch bitte dem Mainstream anpassen solle mit seiner Vorhersage. Der Bote sagt also wörtlich, muss mal gerade schauen, dass ich das sofort hier finde. Unterwegs sagte der Bote zu Micha, die Propheten haben dem König einstimmig Sieg prophezeit. Sieh zu, dass du es ebenso machst und ihm einen glücklichen Ausgang ankündigst. Und Micha sagt, Gott lebt und ich werde das sagen, was er mir aufträgt und nichts anderes. In der Zwischenzeit ist schon ziemlich gute Stimmung am Königshof. Die Propheten, Berufspropheten, untermauern ihre Botschaft mit so Gleichnishandlungen, zum Beispiel mit so Stierhörnern setzt sich jemand auf und sagt, also so siegreich wie ein Stier wirst du in der Schlacht sein. Nun kommt Micha und als Micha befragt wird von den beiden Königen, da sagt er, ja, macht's ruhig, geht, Gott wird euch den Sieg schenken. Und dann ist Stille. Und irgendwie gucken wahrscheinlich alle Micha an und denken, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und selbst Ahab, der nun wirklich nicht oder daran interessiert war, ein positives Urteil zu bekommen, eine positive Ankündigung, dem ist das nicht ganz geheuer. Und er sagt, ich beschwöre dich bei Gott, dass du mir nichts als die Wahrheit sagst. Und dann lese ich ab Vers 17, da antwortete Micha, ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte zu mir, sie haben keinen Anführer mehr. Der Krieg ist zu Ende, jeder soll nach Hause zurückkehren. Der König von Israel wandte sich zu Josaphat und sagte, habe ich nicht recht? Er kündigt mir immer nur Unheil an. Aber Micha sprach weiter, höre, was der Herr dir sagt. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und rechts und links vor ihm stand das ganze Heer der Engel. Da fragte der Herr, wer ködert Ahab und bringt ihn dazu, dass er Ramoth angreift und dort den Tod findet. Der eine hatte einen Vorschlag, der andere jenen, bis zuletzt einer der Geister des Herrn vor den Herrn hintrat und sagte, ich werde ihn ködern. Womit? Fragte der Herr. Und der antwortete, ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller seiner Propheten sprechen. Da sagte der Herr, du darfst ihn ködern, dir wird es gelingen. Geh hin und tu es. Du siehst also, wandte sich Micha an den König, dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Da trat Zedekia, der Sohn von Kenana, das ist also der Anführer dieser Berufspropheten, auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und rief, was sagst du da? Der Geist des Herrn soll mich verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken musst. Der König lässt Micha aufgrund dieser Prophezeiung bei Brot und Wasser einsperren und sagt, hier bleibst du und mit dir rechne ich ab, wenn ich in Frieden zurückgekommen bin. Und da sagt Micha, wenn du in Frieden zurückkommst, dann hat Gott nicht durch mich geredet. Die Schlacht selber, Ahab ist ja ein schlauer Fuchs, sagte ich, und Josaphat ein Naivling. Und so kommt es auch, vor der Schlacht hat Ahab dann doch das Empfinden, es könnte ja was dran sein. Es könnte was dran sein. Also eine kleine Vorsichtsmaßnahme, er legt seine Königskleidung ab und fährt mit einem normalen Wagen und normaler Soldatenkleidung in die Schlacht. Und zu Josaphat sagt er, du kannst ruhig so bleiben, wie du bist, kannst ruhig in voller Montur da auftauchen. Und ihre Gegner identifizieren zunächst, weil sie auf der Suche nach Ahab sind, identifizieren zunächst Josaphat als Ahab, greifen ihn an. Und dann heißt es in diesem Text, dass Josaphat zu Gott schreit. um Hilfe und dass Gott die Gegner von ihm ablenkt. Und ein Mann, der aufs Geratewohl einen Pfeil in seinem Bogen spannt und losschießt, der trifft Ahab, dieser verirrte Pfeil der Querschläger, und tötet ihn, so wie es Gott prophezeit hat. Als Josaphat nach Hause kommt, wartet schon jemand auf ihn. Ein Mann Gottes namens Jehu, und sagt: Du hast dich gegen Gott gewandt mit deiner Entscheidung, dass du Ahab gefolgt bist. Aber ich weiß, dass dein Herz mir gehört. Und ich weiß, was du bisher schon getan hast, womit du auch gezeigt hast, dass du mir gehorchen willst. Und darum hast du Gnade vor Gott gefunden, trotz dieser Aktion. Und Josaphat geht zurück nach Juda und baut weiter Gottes Reich. So wird das im Buch der Chronik beschrieben. Wir schauen uns an, was dieser Text mit uns zu tun hat. Der erste Gedanke: Das Wort Gottes lässt sich im Gewirr der Stimmen nicht klar erkennen. Das Wort Gottes lässt sich nicht klar erkennen. So beginnt das hier. Und ich glaube, dass uns das oft so gehen kann. Dass uns das oft so gehen kann, dass wir nicht klar wissen zu jedem Zeitpunkt, das stammt jetzt von Gott. Oder das ist meine eigene Stimme vielleicht, mein Wunschdenken. Das ist oder auch von jemand anders, das hat er sich vielleicht so gewünscht oder ausgedacht, aber es ist vielleicht noch nicht unbedingt Gottes Wort an mich. Und so ist das auch hier, so diese Zitate, die wir jetzt auch hier sehen: Der Herr wird die Feinde in deine Hand geben, oder das, was der Bote sagt. Letztlich ist an dieser Stelle nicht zu erkennen, für die Könige nicht unmittelbar zu erkennen, durch wen spricht Gott. Und ich denke, dass wir vielleicht bei dieser Begebenheit versucht sind, uns es zu leicht zu machen. Wir sagen: Ja, das ist ja klar. Die einen, das ist halt so die Mehrheit, und was die Mehrheit denkt, das ist dann wahrscheinlich immer falsch. Und das, was der Einzelne und der das Negative ansagt, das ist dann wahrscheinlich immer richtig. Aber wir können, wer hier Gottes Wort auf seiner Seite hat, wir können das nicht am Auftreten der Propheten letztlich erkennen. Also beide haben zunächst mal ein gleiches Auftreten, ein gleiches geistliches Auftreten. Beide gebrauchen Veranschaulichungen, beide gebrauchen Rhetorik. Wir können es auch nicht an ihrer Begeisterung oder ihrer Ernsthaftigkeit messen. Wir können es auch nicht an der Botschaft selber erkennen. Wir können also nicht sagen, der Prophet, der Unheil prophezeit, das ist der, der Recht hat. Und der einen positiven Ausgang beschreibt, der muss ja falsch sein. Wir können hier auch nicht sagen, das ist ja die Minderheitsmeinung und die muss gewinnen. Wir sehen das an anderen Propheten, dass das der Bibel nicht standhalten würde, wenn wir das uns so einfach machen. Und insoweit, zunächst mal für die Könige, ist es nicht klar, wer hier die Wahrheit sagt. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Gott lässt uns eine Unsicherheit, aber er lässt uns nicht ahnungslos. Gott lässt uns eine Unsicherheit, aber er lässt uns nicht ahnungslos. Diese Frage, diese Nachfrage von Josaphat ist, meine ich, ein Schlüssel darin. Josaphat fragt nach, er kommt ja recht reichlich spät auf diese ganzen Ideen. Er hat ja schon zugesagt, mit in diese Schlacht zu ziehen. Aber dann hat er ein Empfinden, was ein Mensch, der mit Jesus Christus unterwegs ist, hat. Er hat es einfach, ein Empfinden dafür. Hier ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Gibt es hier nicht einen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen können? Und natürlich kann man sich fragen, warum reichen ihm denn diese 400 nicht? Ich denke, dass das sich beschreiben lässt als ein Eindruck, vielleicht ein Eindruck von Gott oder einfach als ein Bauchgefühl, hier ist irgendwas faul. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Sie haben vielleicht Menschen erlebt, die ganz fromm argumentieren und etwas ganz so sich auf Gottes Wort berufen, vielleicht sogar sagen, der Herr hat gesagt. Und sie haben trotzdem, sagt ihr Herz, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder es ist zu glatt. Es passt irgendwie zu nahtlos in das, was alle sowieso schon dachten. Oder es ist einfach zu abgefahren. Es ist so abwegig oder unvernünftig und so spekulativ und auf Vermutungen beruhend. Oder es ist zu lieblos. Es ist so kalt und abweisend in seinen Ausdrucksformen, dass wir merken, hier ist irgendetwas faul. Oder es ist zu fanatisch. Es trägt nicht die Spur eines Zweifels in sich. Und ich denke, dass diese Empfindungen, die wir dann manchmal haben, dass die uns sozusagen schon auf die richtige Fährte setzen können. Das entscheidet noch nichts, aber es gibt uns die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Womit begründe ich das, dass wir diese Möglichkeit, das zu unterscheiden haben oder eine Ahnung davon zu bekommen? Hebräer 5, Vers 14 wird das gesagt im Neuen Testament, Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 14. Hier ist die Rede von geistlich reifen Menschen, Erwachsene, so werden die hier bezeichnet. Erwachsene brauchen feste Nahrung, wird da gesagt. Und dann werden diese Erwachsenen, also Menschen, die schon länger im Glauben an Jesus Christus stehen, näher beschrieben. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Hier ist davon die Rede, dass wir durch Übung auch praktisch mit Jesus Christus unterwegs zu sein, dass unsere Entscheidungen immer mehr von ihm geprägt werden, dass wir darin Übung bekommen oder dadurch, dass wir mit Jesus leben, Übung bekommen und eine geschärfte Sinne und ein geschärftes Gewissen, Gut und Böse zu unterscheiden und auch unterscheiden zu können, was stammt von Gott und was nicht. Ich glaube, dass auch das nicht so ist, dass wir dann sozusagen das immer so leicht haben zu sagen, ja, das ist es genau und das ist es nicht genau. Aber dass Gott uns die Sinne schärft, das wird hier ausgedrückt. Durch Übung, durch Gebrauch. Und ich glaube, dass dieses, was hier ausgedrückt wird, durch Gewohnheit, durch Gebrauch, durch Übung, etwas ist, was wir selber dazu beitragen können, dass wir ein gutes Unterscheidungsvermögen haben. Und dann kommt im Neuen Testament noch eine Gabe hinzu, eine Gnadengabe des Heiligen Geistes, die nicht jeder hat, sondern die Gott manchen in der Gemeinde schenkt. Das ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Also zu unterscheiden, was stammt von Gott und was ist menschliches oder sogar teuflisches Reden. Und das erlebt ja sogar Jesus im Kreis seiner Jünger, dass sich jemand einfach vertut. Und in dem Moment hat der Satan sozusagen Möglichkeit, hier eine falsche Botschaft zu senden. Und das weist Jesus dann zurück und sagt, nein, das ist nicht so. Du denkst dir das so, dass ich nicht sterben darf, aber es ist nicht die Wahrheit. Und so finden wir neutestamentlich wirklich Kriterien, auch um diese Gabe der Geisterunterscheidung und auch diese natürliche Möglichkeit, Gutes und Böses unterscheiden zu können. Da gibt uns das Neue Testament Kriterien, die etwas anders liegen, als sie im Alten Testament noch liegen. Das heißt, wir sind an dieser Stelle mit einer Grundausstattung des Heiligen Geistes ausgestattet, was im Alten Testament nur wenige hatten. Und wohlgemerkt, Josaphat hatte das. Josaphat, der König, hatte diese Ausstattung des Heiligen Geistes, die wir auch haben, wenn wir mit Jesus Christus leben. Und so neutestamentlich gesehen, wie kann man unterscheiden, ob hier Gott selber redet? Es gibt da Entscheidungskriterien, aber auch die sind so, dass sie uns helfen, auf die richtige Spur zu kommen, aber sie sind nichts, wo wir bis ins Letzte sicher sein können. Diese Unsicherheit lässt uns Gott. Die Kriterien: ist Jesus Christus Herr im Leben dieses Menschen, der da redet? Ja, ein Kriterium aus 1. Korinther 12, Vers 3. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Und das zweite Kriterium: wird Jesus als Gott bekannt, der Mensch wurde? So wird das im Johannesbriefen ausgedrückt. Ja, daran erkennen wir den Geist Gottes, ein jeglicher Geist, der bekennt, dass Jesus der Mensch gewordene Christus, also Gott selbst ist. und dann etwas, was auf das Wesen und den Charakter desjenigen, der Gottes Wort sagen will, anspielt, können wir im Leben dieses Menschen etwas vom Wesen Christi erkennen. Ein ganz wichtiges Kriterium, Jesus selber spricht das an und sagt, letztlich erkennt ihr an den Früchten, ob ein Baum gesund ist und ob seine Wurzeln wirklich sozusagen in Gott hineinreichen und bei ihm genährt werden oder nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte herbei. Und mit guten Früchten sind hier charakterliche Eigenschaften gemeint, die durch den Heiligen Geist gezeugt werden. Also das bedeutet beispielsweise Freundlichkeit, Liebe, Bescheidenheit und Ähnliches. Und zuletzt, es darf nicht im Widerspruch zur Bibel stehen, zur Heiligen Schrift stehen. Und das bedeutet, dass wir natürlich an dieser Stelle nicht alles sozusagen in der Bibel stehen haben, was es in unserer Welt so gibt. Also wenn jemand Ihnen sagen würde, beispielsweise Fernsehen, das darf man als Christ nicht, weil das steht ja nicht in der Bibel, das wäre eine zu einfache Argumentation. Es geht hier also nicht darum, was finden wir in der Bibel oder was finden wir nicht in der Bibel, so wörtlich ausgedrückt, sondern es geht um die Fragestellung, widerspricht es der Heiligen Schrift oder nicht. Und deshalb sagt Josaphat zu Recht, Ahab, wie kommst du darauf, diesen Propheten nicht zu Wort kommen zu lassen, den letzten Propheten, nur weil du ihn nicht magst? Das wäre so, als wenn wir aus der Bibel sozusagen willkürlich Passagen auslassen und sagen, das mag ich nicht so. Das passt mir in mein Bild von Gott, in mein Bild auch der Welt nicht hinein. Lassen wir das doch lieber beiseite. Das wäre willkürlich. Und Ahab sagt dazu, ein König redet so nicht. Und auf uns bezogen, ein Kind Gottes redet so nicht, könnte man sagen. Macht es sich nicht so leicht. Und an dieser Stelle ist Josaphat zu feige, die Konsequenzen zu ziehen aus dem, was er erkennt. Er ist schon so verbandelt mit Ahab, dass er gar nicht dabei rauskommt. Aber wie geht Gott damit um? Das wird jetzt so richtig spannend. Das Wort Gottes, das ist der dritte Gedanke. Das Wort Gottes trägt zuverlässig aus, wozu es gesandt ist. Das Wort Gottes trägt zuverlässig aus, wozu es gesandt ist. Micha sagt, ja, ich will auf jeden Fall das sagen, was Gott auch wirklich denkt und was Gott mir aufträgt. Nur das werde ich sagen. Und insofern führt er als Bestätigung letztlich dessen, dass er im Auftrag Gottes spricht an, dass er nur, dass wenn der König wohlbehalten zurückkehrt, Gott nicht durch ihn geredet hat. Das heißt, das Wort des Propheten bestätigt sich natürlich letztlich dadurch, dass es eintrifft, dass es wahr ist. Das sieht man nur in der Regel erst später. Und wir bekommen durch Micha einen kurzen Einblick, was im Himmel an dieser Stelle abläuft. Und vielleicht hat sie das irritiert. Vielleicht haben sie gedacht, Moment mal, ist das jetzt eine Spielerei? Macht Gott hier sozusagen, hat er jetzt Gefallen daran, so ein bisschen die Geschichte zu manipulieren? Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist folgender Sachverhalt steht im Hintergrund. Gott hat Ahab, diesem König von Israel, schon 3 Jahre vorher gesagt, dass er sein Ende beschlossen hat, aufgrund dessen, dass Ahab sich wiederholt und vorsätzlich gegen Gott und seine Maßstäbe gewandt hat. Und das heißt, dieses Gericht, was Gott hier nochmal anspricht, was vor dem Thron Gottes zur Sprache kommt, das ist schon verkündet. Es ist in klaren Worten an Ahab ergangen. Und Ahab hat sich an dieser Stelle, hat sich ein wenig zumindest reumütig gezeigt. Und da sagt Gott, gut, ich halte das noch ein wenig zurück. Ich halte das Gericht, was über dir beschlossen ist, ein wenig zurück. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Und darum sagt Gott, ich suche jetzt sozusagen die Gelegenheit, zu der Ahab in sein eigenes Verderben rennt. Denn dieses Gericht über Ahab ist beschlossen. Das heißt, es ist hier keine Willkür Gottes, was er tut, wenn er sozusagen im Kreis der Engel und scheinbar auch der Dämonen oder des Satans hier sagt, wie kann das zugehen? Und so schlägt hier ein Geist, der vor Gottes Thron steht, ich denke, dass hier der Satan gemeint ist, der sagt, ja, ich habe immer gute Ideen für sowas. Weil das ist so seine Eigenschaft, dass er gerne Leute zu Fall bringt. Und so ist der Mann Ahab, der schon verworfen ist vor Gott, der also sein Gericht erhält, das ihm bereits angekündigt wurde, das wird hier mittels des Satans durchgeführt, der das durch eine Lüge Ahab dazu bringt, auf diesem Weg zu bleiben. Und in seiner Barmherzigkeit schickt Gott aber seinen Propheten Micha trotzdem in diese Situation hinein. Und wir können das so verstehen, das erleben wir mehrfach in der Bibel, dass Gott hier die Möglichkeit gibt, dass Ahab wirklich das auch nochmal hört, dass er die Warnung letztlich Gottes, was passieren wird, noch einmal hört. Aber es ist, als wären seine Augen schon dafür verschlossen. Das nennen wir so eine geistliche Verhärtung. Das heißt, ein Mensch, der sich so immunisiert hat gegen das Reden Gottes, der so eine Mauer aufgebaut hat um sein Herz, mich reißt niemand mehr aus dem meinem Gebäude und meinen Sicherheiten. Und in diese Situation hinein gibt Gott noch in seiner Barmherzigkeit noch eine Warnung. Natürlich auch wegen Josaphat, aber auch für Ahab. Aber Ahab hört da nicht mehr hin. Also verkleiden tut er sich noch, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Und wenn wir sehen, was jetzt passiert, auch wie die Situation ausgeht, dann sehen wir, dass hier in diesem Warnruf Gottes zum einen das Gericht, das über Ahab beschlossen ist, durchgeführt wird und zum anderen gleichzeitig bei Josaphat wieder ein Neubeginn einsetzen kann. Und das ist dieser große Unterschied. Ja, der Mann, der Gott vertraut, Josaphat, so naiv und so dumm er in diese Situation hineingeht und auch Gottes Warnungen einen Moment lang in den Wind schlägt, so barmherzig geht Gott mit ihm um und schenkt ihm so eine Chance, neu zu beginnen. Und der Mensch, der eigentlich der Klügere ist, der klügere Feldherr, der wird dadurch, dass Gott sozusagen seinen Schutz von ihm abzieht, wird er von einem verirrten Pfeil getroffen. Und das heißt, und erleidet letztlich das Gericht, was Gott angekündigt hat. Und ich glaube, dass das bis heute so ist, dass Gott sozusagen, dass Gottes Wort zuverlässig auch ist in beiden Richtungen, in Richtung der Gnade und in Richtung auch des Gerichts Gottes. Und dass wir als Menschen, die mit Jesus Christus leben, letztlich hier merken, auch ein Mensch, der an dieser Stelle einmal fehl gegangen ist, natürlich hält Gott seine Hand über ihm. Wie barmherzig geht Gott mit ihm um, mit Josaphat, der da in den falschen Krieg zieht. Und so meine ich aufgrund dieses Textes, dass wir tatsächlich auch, so werden wir das auch in unserem Leben als Christen erleben. Wir erleben das, dass wir in Unsicherheiten hineinkommen manchmal. Wo hat Gott jetzt geredet? Auch natürlich in Bezug auf persönliche Wegführung manchmal. Dass wir denken, ja, was war denn jetzt Gottes Weg? Und bin ich da irgendwie, habe ich da was falsch gemacht oder so? Oder dass wir mehrere Wege vor uns haben und es fällt uns unglaublich schwer zu entscheiden. Und wir können unter den vielen Stimmen gar nicht hören, was Gott da hinein sagt. Und ich meine, dass Gott uns manchmal diese Unsicherheit lässt, aber dass Gott uns eine Ahnung gibt und gerade auch so, sage ich mal, auch Geister zu unterscheiden, also in dem Sinne, dass wir vielleicht auch verschiedene Informationen dafür bekommen und verschiedene uns sagen, was Gott angeblich gesagt hat. An dieser Stelle glaube ich, dass wir selber etwas wirklich auch dazu beitragen können, dass wir geschärfte Sinne bekommen, dass wir, so wie Josaphat, hören können und ahnen können, Moment, hier will ich nochmal nachfragen. Da kommt etwas auf, da habe ich den Eindruck, hier läuft etwas nicht im Sinne Gottes. Und dass wir dann diesen Ahnungen wirklich auch nachgehen können. Und um eine gute Unterscheidungsmöglichkeit zu haben, können wir einerseits um diese Gabe der Geisterunterscheidung beten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Aber zum anderen lässt uns das Wort Gottes ja deutlich werden, Hebräer 5, Vers 14, dass jeder, der im Glauben reift und sein Leben an Gottes Seite, an Jesu Seite lebt und da das Leben darin gestaltet, immer mehr da hineinwächst und die Sinne geschärft bekommt. Und insofern lässt uns Gott sozusagen auch in diesen Zwiespalten und diesen manchmal Unsicherheiten nicht ahnungslos. Und zum Schluss sieht er unser Herz. Er sieht bei Josaphat, selbst bei seinen Fehlentscheidungen, er sieht das Herz, das Gott gehört. Und darum hält er seine Hand über seinen Mann, über Josaphat. Amen. Ich möchte gern mit uns beten. Sie können gern dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir erleben das in unserem Christsein immer mal wieder, dass wir in Unsicherheiten sind und manchmal auch eine ganze Zeit lang bleiben. Und ich danke dir dafür, dass das in deinem Wort auch so bezeugt wird, dass für uns nicht sozusagen immer alle Wege schon vorgezeichnet sind, alle Entscheidungen leicht. Aber wir danken dir, dass du uns nicht ahnungslos lässt, dass du uns nicht da einfach stehen lässt und sagst, mal gut, müsst ihr irgendwie gucken, wie ihr klarkommt, sondern dass du ja uns Maßstäbe einerseits an die Hand gibst, dass du unsere Sinne schärfst. Wir danken dir dafür, dass du ja da wirklich mit uns hindurchgehst und dass wir so ganz nebenbei auch in dieser Begebenheit erfahren, dass wie du barmherzig und gnädig bist und deine Hand über deinen Leuten hältst. Dafür danke ich dir. Amen.